Der Glaube ist eine Himmelsmacht. Er bringt die Kräfte des Himmels auf die Erde runter. Und jetzt kommt Paulus an und sagt, ja, der Glaube, der wird durch Liebe wirksam. Und manche verdrehen jetzt die Augen und sagen, Glaube, ich habe sowieso schon zu wenig Glauben für meine Gebetserhörungen und jetzt soll ich auch noch Liebe dazu tun. Glaube, Liebe, das wird ja immer schwieriger. Langsam, wir schauen uns jetzt das genauer an. Amen. Ach ja. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Halleluja. Lass uns mal aufschlagen zum Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 6. In Christus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Weder Beschnittenheit noch Unbeschnittenheit haben irgendeine Kraft. Bedeutet, weder das Gesetz des Mose noch die griechische Philosophie, das ist die Unbeschnittenheit, von der Paulus hier spricht, noch diese Philosophen können dir die Kräfte des Himmels hier unten auf die Erde herunterbringen und Gebetserhörungen freisetzen, sondern nur eines, nämlich der durch Liebe wirksame Glaube. Und jetzt kratzen wir uns am Kopf und denken uns, durch Liebe wirksame Glaube, was bedeutet das jetzt ganz genau? Naja gut, das ist eigentlich leichter zu verstehen, als du gedacht hast. Mit Liebe, die den Glauben freisetzt, die Kräfte des Glaubens freisetzt, die Himmelskräfte des Glaubens, die heilenden, die befreienden Kräfte des Glaubens freisetzt. Das sind von Liebe motivierte Glaubenstaten. Also wenn es heißt, der Glaube wird durch Liebe freigesetzt, dann heißt es, der wird durch Taten der Liebe freigesetzt. Hier ist nicht die Rede von Gefühlen, sondern von Taten. Naja, woher weiß ich das? Ich habe Galater Kapitel 5, Vers 14 gelesen und da steht, das Gesetz ist in einem Wort erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Wenn die Leute sich einander beißen und fressen, dann sind sie nicht in der Liebe. Aber so unkompliziert ist es im Grunde genommen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und wenn du das tust, dann werden die Kräfte des Glaubens in deinem Leben frei. Das ist halt so leichter eigentlich als gedacht. Du musst dich weniger um die Größe deines Glaubens kümmern, sondern vielmehr um die Taten der Liebe. Nützliche Sachen. Wollen wir uns ein wenig genauer anschauen? Oh Mann. Also, denk an Gott. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Was steht da? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, seinen einzigen Sohn gab, damit die Welt nicht verloren geht. Jesus ging für dich ans Kreuz, hat deine Sünden dort auf sich genommen, hat für dich gelitten. Du warst so übel in den Augen Gottes, dass eigentlich du hättest gekreuzigt werden müssen. Aber Gott hat sich gedacht, du weißt es ja nicht besser. Du hast ja keine Ahnung von diesen Dingen. Also hat er deine Sünden genommen, hat sie auf Jesus gelegt. Er hat sie freiwillig auf sich genommen und ist für dich ans Kreuz gegangen, sodass du dort nicht hin musst. Ja, es gibt Himmel, ja, es gibt Hölle. Und Jesus hat dir den Weg in den Himmel hinein erkauft. Durch sein Werk am Kreuz. Alles, was du tun musst, ist das Bejahen. Aber das ist nicht mein Punkt. Mein eigentlicher Punkt ist, Gott hat sich das was kosten lassen. Er hat die Menschheit geliebt, die stinkende, ihn verachtende, ihn verspottende, hassende teilweise Menschheit hat er so sehr geliebt, dass er trotzdem sich gedacht hat, naja, vielleicht gibt es doch ein paar, die gerettet werden wollen, die Ewigkeit in meiner Gegenwart verbringen wollen, dann mache ich denen eine Tür auf. Und diese Tür, die hat eine Kreuzesform, das ist Jesus. Er ist die Tür hinein in den Himmel, preist dem Herrn, und hinein in die Gegenwart Gottes. Und es ist gut. Amen. Jesus hat auch was gemacht. Er hat, als die Jünger mal heimgekommen sind, da hat er sie etwas lehren wollen und hat sich gedacht, ich muss denen zeigen, wie man Glauben in Liebe freisetzt, wie das geht und wie unkompliziert es eigentlich ist. Dann hat er sein Obergewand abgelegt, dann hat Jesus sich an den Lendenschutz umgebunden und dann hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen. Im Kontext hier steht, Johannes Kapitel 13, er hat seine Jünger geliebt, die Seinen geliebt bis zuletzt. Und diese Liebe hat er dadurch bewiesen, dass er ihnen die Füße gewaschen hat. Das ist jetzt eigentlich keine große Sache. Damals war es üblich und Sitte, dass wenn man heimkam von der staubigen Straße, seine Sandalen ausgezogen hat, dann kam irgendein Diener und hat dir die Füße gewaschen. Eine Kleinigkeit. Und jetzt kommt Jesus an, der Chef von allen, Gott im Fleisch, der mächtigste Prophet aller Zeiten, der Totenauferwecker. Und der denkt sich da gar nichts dabei, der nimmt sich nicht so ernst. Ja, der zieht sich sein gutes Gewand aus, zieht sich die Schürze an und dann fängt er an, hier zu waschen, diese aromahaltigen, staubigen Füße seiner Jünger zu waschen. Die Bibel sagt, das ist Liebe. Also wir wissen jetzt, Liebe ist manchmal einfach, sich nicht selber so ernst zu nehmen und einem anderen zu dienen. Es ist ziemlich easy, Müll rauszutragen. Ich brauch's mir gar nicht sagen, ja. Aber Müll raustragen zum Beispiel. Wir haben ein Haus und unser Komposthaufen, der ist weg vom Haus natürlich. Und ob das jetzt super heiß ist oder ob es Winter ist, ich gehe her, nimm den Biomüll, ja. Im Sommer gehe ich raus, quasi in der Badehose, schwinge mich von Baum zu Baum und leere das Ding dann aus und mit einem Siegesschrei, ihr wisst schon, gehe ich dann wieder zurück in die Küche, wo meine Frau jetzt an mich erwartet. Und im Winter ist es ganz genau anders, ja. Dann gehst du raus mit Sturmhaube und allem durch die Wildnis, bis du halt ankommst bei dem gefrorenen Haufen, den Rest auch noch drauflegst und dann wieder zurückgehst und dich zurückkämpfst. Weißt du, wir haben keinen Diener, muss es jemand anders machen. Ich. Ja? Gut, also es ist kein Thema. Kleinigkeiten, es sind Kleinigkeiten. Mit Gefälligkeiten und so weiter. Kannst du die Kräfte deines Glaubens freisetzen? Ist es leicht oder ist es leicht? Es ist ziemlich easy. So, schau einfach, wie du freundlich sein kannst. Gott legt dir das als Liebe aus. Und hör mal zu, du musst dich nicht danach fühlen. Liebe ist nur, wenn ich tief empfundene Gefühle habe. Du, manchmal hast du keine tief empfundenen Gefühle, du musst einfach trotzdem aufstehen. Ja, gut. Ich habe mir gedacht, muss man mal gesagt haben. Und dann überrascht dich der Herr mit lauter guten Sachen. In Lukas Kapitel 7 ist Jesus eingeladen, so ungefähr 47 herum, bei einem Pharisäer. Dieser Pharisäer wäscht Jesus nicht die Füße. Er salbt ihm auf nicht das Haupt, ja, wie man das seinerzeit gemacht hat. Einfach, damit der Gast gut riecht, ihr wisst schon. Das ist einfach Höflichkeit gewesen seinerzeit. Das macht dieser Pharisäer alles nicht. Der begrüßt Jesus nicht standesgemäß. Er macht es nicht so, wie es eigentlich richtig ist. Und es ergreift eine Sünderin, eine reformierte Sünderin in dieser Stadt, die mit dabei ist, ja, die also zum Fenster reinschaut oder hier irgendwie mit dabei ist. Die ergreift es so sehr, dass sie reingeht und Jesus jetzt also ordentlich standesgemäß begrüßt. Sie nimmt eine Alabasterflasche und salbt ihn, sie salbt seine Füße, sie weint ihm die Füße voll, sie trocknet das Ganze mit ihren Haaren ab. Sie begrüßt Jesus richtig. Und Jesus sieht, wie viel Liebe sie ihm gibt. Und dann hat er ein Gespräch mit dem Pharisäer und sagt, hey Simon, schau mal, du hast mich nicht ordentlich begrüßt, die begrüßt mich richtig. Und ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie liebt viel. Die Liebe hat die Vergebung freigesetzt. Ich traue es mir gar nicht sagen. Diese Tat der Liebe, dieses richtige, standesgemäße Begrüßen Jesu, hat Vergebung für sie freigesetzt. Jesus sagt, ihr wird viel vergeben, denn sie hat viel geliebt. Erst die Liebe, dann die Vergebung. Seid ihr noch da? Leute, das ist revolutionär. Du musst also nicht ständig die Katakomben deiner Seele erforschen nach Sünden und so weiter und die rausbaggern und über dich nachdenken die ganze Zeit und Nabelschau betreiben die ganze Zeit, sondern was du tun kannst, ist einfach in Liebe wandeln und das schließt die Kräfte des Himmels frei. Sag mal mit mir. Der Glaube wird durch Liebe wirksam. Wirksam bedeutet, verstehst du, da ist der Schalter dann an. Du hast viel mehr Glauben, als du denkst. Und Gott ist bereit, dir viel mehr Segen zu geben, als du denkst. Aber ihr wisst schon, dieser Schalter, die Liebe. Es ist eine Kleinigkeit, aber es ist eine potente Kleinigkeit. Die hat Vollmacht. Also, erforsch dich nicht ständig selber, was du alles falsch machst und warum es noch hakt bei dir und so weiter. Vielleicht kannst du einfach mal dieses Problem bewältigen dadurch, dass du dich selber vergisst und irgendwem was Gutes tust. Irgendeiner Person Liebe angedeihen lässt. Liebe ist in der Bibel immer ein Werk und nicht ein Gefühl allein. Es gibt verschiedene Worte für Gefühle, also für Liebe, die Gefühle von Liebe. Aber Agape, die göttliche Liebe, die schlägt sich in Werken nieder. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Was gibst du an Zeit zum Beispiel? Diese Frau hat sich das auch was kosten lassen übrigens. Amen. Also ihre vielen Sünden, sagt Jesus, sind vergeben, denn sie liebt viel. Ich finde es halt so bemerkenswert. Okay, lass uns noch ein bisschen weiterlesen hier im Galaterbrief. Ich habe mir gedacht, wir schauen uns da mal noch ein paar Verse an. Vers 16. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Also wenn du in Liebe wandelst, dann kann es sein, dass bestimmte Begierden und bestimmte Zwänge, denen du bisher unterlegen hast, nicht mehr so stark sind. Also Befreiung, Sieg und diese Dinge, die haben auch was mit Liebe zu tun. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also wenn du einerseits das Ideal der Bibel siehst, dass du voller Freude bist, dass du geheilt bist, dass du befreit bist, dass du im Einklang mit Gott bist. Schau, das ist das Ideal. Und dann siehst du dich, wie du hier strümpfig da auf der Waage stehst und so viele Kilos draufbringst. Das ist die Realität, in der du lebst. Da ist eine gewisse Diskrepanz oft, ja, zwischen dem, was du erlebst und in was du lebst und dem, was der Herr für dich hat. Da ist ein Spannungsfeld. Und du wirst auch immer wieder einmal von deinen Begierden getrieben, dumme Begierden, die dich zum Unsinn anstiften, und dann wieder von den edlen Antrieben des Geistes. Das ist bei allen so. Jesus sagt, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Und Paulus sagt weiter, das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist gegen das Fleisch, die sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also dieser Spannungsfall, der ist normal für Christen. Wie kommst du aus diesem Spannungsfall raus? Dadurch, dass du dein Fleisch kreuzigen tust. Dadurch, dass du zu deinem Heißhunger um 2 Uhr morgens Nein sagst. Du bleibst im Bett und gehst nicht zum Kühlschrank und schon gleich gar nicht fährst du zum Mac und kaufst dir da einen Burger und einen großen Shake oder große Cola und alles Mögliche. Leute machen so Sachen. Sondern du sagst Nein zu dieser Biere. Nein, einfach Nein. Dein Fleisch sagt dann aber Lebensqualität und lauter so Quatsch. Und du sagst, nein, Lebensqualität ist, Nein sagen zu können. Freiheit ist nicht, alles zu dürfen. Freiheit ist, Nein sagen zu können zu bestimmten Sachen. Das ist die wahre Freiheit, meine Damen und Herren. Und jetzt ist es so, am Anfang hast du noch alle möglichen Gewohnheiten, alle möglichen schlechten Gewohnheiten. Aber wenn du ernsthafter Christ bist, dann legst du dir nach und nach alle ab. Du hast das Bedürfnis, sie abzulegen. Drogen, Saufen, alle möglichen anderen Dinge. Irgendwie machen die dir keinen Spaß mehr. Irgendwie willst du die loswerden. Und wenn du daran arbeiten tust, wenn du also dem Feind widerstehst in diesen Dingen, dann wird er immer schwächer. Es ist tatsächlich so. Widersteht dem Teufel und er flieht von euch. Naht euch Gott und er naht sich zu euch. Und zum Schluss, nach einiger Zeit, es kann Tage, Wochen, Monate, es kann Jahre dauern. Bei manchen dauert es Jahrzehnte leider. Müsste nicht, aber es ist halt so. Irgendwann bist du dann frei und plötzlich stehst du drüber und denkst dir, ja, das ist ja mal ganz anders. Ich bin jetzt also nicht mehr im Gewittersturm und hin und her geworfen die ganze Zeit, sondern ich schwebe jetzt drüber wie ein Adler. Ich sehe die Sonne. Gott lächelt mich an. Mensch, es ist ja ein vollkommen anderes Leben. Und dann düst du noch weiter nach oben. Ja, genau, das gibt es tatsächlich. Diesen Zustand gibt es tatsächlich. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht. Porneia auf Griechisch. Die einzige Tugend, die das Christentum neu in die antike Welt gebracht hat, war Keuschheit. Denn die haben alle gesagt, die Römer, die Griechen, alle haben gesagt, hey, wir sind uns in Trieben ausgeliefert, da kann man nichts machen. Für die war also Unzucht das Normalste von der Welt. Die haben das als Gottesdienst verkauft, in ihren Tempeln Orgien gefeiert, für die war das vollkommen normal. Erst isst du gut, dann trinkst du gut und dann ziehst du dich in Separé zurück und so. Ja, so war das seinerzeit. Und jetzt kommt Paulus und sagt, Leute, Unzucht ist ein Werk des Fleisches. Unreinheit, jetzt haben sich Leute gefragt, was ist Unreinheit? Unreinheit ist alles, was zwischen dir und Gott steht, zwischen dir und dem Gottesdienst steht. Nadab und Abihu, 2 Priester, sind betrunken vor Gott gegangen und haben ihren Dienst betrunken versehen. So ungefähr so, wie wenn bei uns die Begrüßer einen sitzen hätten. Ja, oder die Kamerafrau da plötzlich anfangen würde zu wanken, so gibt's nur einmal und so Zeugs. Es ist Unreinheit, in anderen Worten, es passt jetzt hier nicht, das ist nicht richtig. Die sind übrigens gestorben seinerzeit. Nadab und Abihu sind tot umgefallen. hat der Herr dafür gesorgt. Gut. Ausschweifung. Ausschweifung ist der, der allem widerstehen kann, außer der Versuchung. Wenn du den einlädst, schon um 8 Uhr hier Bier zu trinken, dann macht er mit. Und wenn die Kollegin ihn anblinzelt, du, dann verbringen die im Kopierraum die Mittagspause, denkt sie ja gar nichts. Ausschweifung. Götzendienst. Götzendienst ist alles im Grunde genommen, worauf du deine Hoffnung setzt und was nicht Gott ist. Paulus sagt zum Beispiel, Habsucht ist Götzendienst. Es gibt noch andere Götzen, auf die können wir jetzt nicht unbedingt eingehen, aber das ist alles, worauf du deine Hoffnung setzt, außer auf Gott. Schau, das Problem mit Gott ist, dass er uns immer wieder in Situationen bringt, in denen nur noch er uns helfen kann. Situationen, in denen nur noch er uns helfen kann. Wenn er uns nicht hilft, sind wir verloren. Und solche Situationen, die wollen wir nicht. Wir versichern uns dagegen, wir machen alles dagegen, damit wir nicht in so eine Situation kommen. Wir spielen immer auf sie, wir gehen immer auf Nummer sicher und Gott sagt, das kannst du gar nicht. Du kommst in Lebenssituationen, in denen du nicht auf Nummer sicher gehen kannst, indem du mich brauchst. Gott sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben und nicht aus Sicherheitsdenken leben oder so. Aus Risikovermeidung wird nicht funktionieren. Deswegen vertraue ihm einfach. Weißt du, sag einfach, Herr, okay, ich erkenne jetzt an, ne, dass du mir helfen kannst und ich setze jetzt wirklich meine Hoffnung auf dich. Basta. Und nicht mehr auf irgendjemand anderen, nicht mehr auf die Bank, auf Verwandte, nicht mehr auf Ärzte und so weiter unbedingt in bestimmten Situationen, sondern einfach auf den Herrn. Manchmal kannst du dich nur auf ihn werfen, fertig aus. Und dann bist du in seiner Hand und dann holt er dich entweder zu sich oder er bewirkt ein Wunder an dir. Das liegt dann alles ganz bei ihm. Nur du gibst die Sache ab. Gut, wir machen weiter. Zauberei. Das griechische Wort für Zauberei ist Pharmakia. Kriegen wir unser Wort Pharmazie davon? Drogen. Drogen und Zauberei haben was miteinander zu tun. Zumindest in der damaligen Welt war das so. Und auch in der heutigen Welt. Bei den Juju-Zauberern in Afrika oder in Südamerika bei den Schamanen. Die saufen erst einmal, bis sie anfangen doppelt zu sehen und so. Und dann fangen sie an mit ihren Gottesdiensten und mit ihrem Zeug. Und während der Zeremonie trinken sie wieder einen Schluck, spucken das Ganze aus, zünden es an und machen Zinnober und so. Drogen. In Südamerika kommen dann noch die Mushrooms dazu, wer weiß, was das ist. Das sind psychedelische Drogen, also Drogen, die psychedelische Zustände verursachen. LSD-mäßige, plötzlich sehen sie farbige Dinge und alles Mögliche. Und das ist dann halt so geistlich, das wird dann gedeutet, lauter so Zeug. Feindschaften. Feindschaften, von denen hier die Rede ist, ist das genaue Gegenteil von Liebe. Das sind die Typen, die nicht freundlich durch die Stadt gehen und einer alten Dame über die Straße helfen. Ihr wisst schon, wie die Pfadfinder jeden Tag eine gute Tat. Sondern das sind die rumgehen und feindselig schauen. Und wenn du den Fehler machst, ja, Blickkontakt mit denen aufzunehmen, dann hast du auch schon eine drin. Diese Art von Feindseligkeit, dieses Mackertum, davon ist hier die Rede. Hader. Ja, Hader, das sind Dinge, jemandem ist was gelungen, was dir nicht gelungen ist, und jetzt haderst du mit dem. Du hör zu. Wenn einer gesegnet worden ist, freu dich mit dem. Denn Gottesbach ist voller Wasser. Sag mal, wenn mir Gottesbach ist voller Wasser. Vergiss es nie. Eifersucht. Ja, wir wissen, was das ist. Ich muss ein bisschen schneller machen hier. Eifersucht, Zornausbrüche. Das ist die Handgranatenversion des Zorns. Jemand explodiert, brüllt dich an, im nächsten Moment ist alles wieder vorbei. Das ist wie bei einer Handgranate. Die explodiert auch und hinterher ist alles vorbei. Dann tun wir einfach so, als wäre nichts passiert, richtig? Natürlich, Handgranaten sind ja so, ne? Explodieren ein bisschen, aber macht ja nichts. Nein, im Gegenteil, es macht sehr wohl was. Na, diesen Handgranatenzorn, den musst du dir unbedingt abgewöhnen, beziehungsweise dich befreien lassen davon vom Herrn. Amen. Oh, Selbstzüchteleien, das ist auch ein interessantes Wort. Selbstzüchteleien, das ist der Politiker, der dir alles verspricht, aber nicht daran denkt, es zu halten, sondern nur auf seinen Dienstwagen schielt, und auf die Pöstchen und auf die gute Bezahlung und das Sitzungsgeld und diese Dinge. Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien. Also die Parteiungen sind die wie gegen die. Gestern habe ich mitbekommen, war ein Parteitag einer Partei. Da waren, was weiß ich, 1000 oder so ähnlich Delegierte da. Aber es gab Zehntausende von Protestlern, die dagegen waren, gegen diesen Parteitag. Ja, die haben sich dann halt so ordentlich gezofft, allerdings nicht die Parteien, sondern die Polizei mit den Protestlern und so weiter und so fort. Parteiungen. Weißt du, dieses Wir-gegen-die-Denken, das bringt uns nicht wirklich weiter. Wir müssen schauen, was hat denn der für Anliegen und was hat denn der für Anliegen? Gibt es da vielleicht einen gemeinsamen Nenner? Kann man hier irgendwie vielleicht doch zu einer Lösung kommen? Aber darin sind die nicht interessiert. Sondern die wollen Zoff, die wollen Kampf, die wollen Randale. Und der Grund dafür ist schnurzpiepegal. Hauptsache, wir sind gegen irgendwas. Wenn sie keine finden, gegen die sie sein können, dann wenden sie sich gegeneinander, weil es einfach in ihnen ist. Es ist die Natur des Fleisches. Okay, Parteiungen. Neidereien. Diese Neiderei ist ein Wort im Griechischen, das etwas sehr Böses ausdrückt. Richtig Böses. Und zwar ist es nicht einfach der Neid, ich will haben, was du hast, sondern wenn ich nicht haben kann, was du hast, dann will ich, dass du es auch nicht hast. Als wir in Amerika gewohnt haben, da habe ich mit Leuten geredet, da waren Deutsche, da waren Russen dabei und so weiter. Und ich habe mitbekommen, ein Russe, das war damals noch Sowjetzeit, der hat gemeint, bei uns war es so, wir haben in so einem Plattenbau gewohnt und keiner hatte was, aber einer, der hatte Tomaten, richtig dicke, fette Tomatenpflanzen auf seinem Balkon. Und die haben rot geleuchtet. Wenn du vor diesem Plattenbau standst, dann konntest du die Traurigkeit dieses Plattenbaus sehen und auf seinem Balkon hat es geleuchtet. Kam die Polizei und hat eben die Tomaten kaputt gemacht. Damit der auch keine hat. Fertig aus. Das ist das Fleisch. Wenn du solche Impulse in dir merkst, dann wisse, ich komme jetzt auf den Schluss zu langsam, dass wer sowas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Was gehört noch dazu? Neidereien, Trinkgelage, Völlereien, das ist, wenn man zu viel isst, und zwar gewohnheitsmäßig, und dergleichen. Von diesem sage ich euch im Voraus, so wie ich euch vorher sagte, ich habe es euch gesagt, damals, als ich bei euch war, die so etwas tun, werden das Reich Gottes nicht erben. In anderen Worten, Leute, die gewohnheitsmäßig in diesen Dingen leben, kriegen ihre Gebete nicht erhört. Die sind nicht in der Liebe. Die haben auch Glauben, aber der Glaube, der wird sich nicht mit der Liebe verbinden und die Liebe ist notwendig, damit der Glaube wirksam wird. Also wir halten mal fest, wenn wir uns in solchen Situationen finden, wie ich sie gerade aufgezählt habe hier, dann geh vor den Herrn, ganz dringend, denn sonst gibt es für dich keine Gebetserhörung. Und es wäre wirklich schade, denn Gott hat Gebetserhörungen, er will dein Gebet erhören. Aber weißt du, er kommt dir nur so und so weit entgegen und dann musst du auch was tun, um deinen Glauben freizusetzen. Denn was sagt Jakobus, Kapitel 2, Vers 25? Der Glaube ohne Werke ist tot. Und die Werke, von denen hier die Rede ist, die sind zunächst mal Werke der Liebe. Es gibt noch andere Werke des Glaubens auch, über die wollte ich eigentlich predigen. Aber immer wenn ich anfing, hat mich der Herr umgebogen und hat gesagt, nee, predige über Glauben, der wirksam wird durch Liebe. Sprich darüber, red darüber. Ja, und jetzt bin ich halt hier und erzähle es euch. Also wie soll man dann leben, wenn wir so nicht leben sollen? Paulus fährt fort und sagt in Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Agape. Das ist das, was die Christen auszeichnet. Die laufen nicht wie die Macker durch die Stadt, ja, und fausten jeden um, der sich schräg anschaut, sondern die helfen, wie gesagt, der alten Dame, die schon seit einer halben Stunde wartet, über die Straße. Amen. Liebe, Freude, gute Güte. Nicht jemand, der ständig nörgelt und immer genau weiß, was alles nicht stimmt und nicht passt. Sondern die Frucht des Geistes ist Freude, ist jemand, der gute Vibrations verbreitet. Oh, die Welt braucht solche Menschen. Und du und ich, wir sollen die sein. Leute, die gute Laune verbreiten. Ich meine, ich habe eine Botschaft, die heißt, also die geht rum, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, aber die handelt davon, dass es eine moralische Pflicht ist, glücklich zu sein. Jesus hat es auch gemacht. Er hat gesagt, meine Freude gebe ich euch. Und dieser selbe Jesus, der dies zu seinen Jüngern sagt, meine Freude gebe ich euch, der dreht sich um und wird in Gethsemane sehr betrübt und sehr geängstigt. Der Mann, der sagt, hey, ich gebe euch Freude, der sagt im privaten Mann, oh, ich will nicht ans Kreuz, und er schwitzt. Er hat sich das nicht öffentlich anmerken lassen. Seid ihr noch da? Also lass dir deine schlechte Laune auch nicht überall raushängen. Wir alle sind immer wieder versucht mit schlechter Laune. Was die Welt braucht, ist Freude. Was die Welt braucht, ist Zuversicht. Friede. Ja, Friede. Friede. Verbreitest du Frieden? Aber sag mal ehrlich. Okay, ich mach schon weiter hier. Langmut. Langmut ist die Fähigkeit, ein Ziel langfristig nachzuverfolgen. Von den Römern heißt, sie haben sich einfach nicht mit dem Feind versöhnt, wenn der sie besiegt hat. Sie haben sich gesagt, gut, der hat jetzt gesiegt, aber wir bleiben so lange dran, bis wir eines Tages siegen. Langmut ist einfach das, auch wenn du Rückschläge erlebst, an einem Ziel dran zu bleiben, bis du es erreicht hast. Wenn du ein Ziel hast und es erreichen willst und dranbleibst, trotz Rauswürfen, trotz Rückschlägen, trotz dieser Dinge, dann lebst du in biblischer Langmut. Freundlichkeit. Na gut, über Freundlichkeit muss ich jetzt nicht mehr sagen. Güte. Kommen wir nachher mit Beispielen. Treue. Das griechische Wort hier ist Pistis und ist eigentlich das Wort für Glaube. Aber in diesem Zusammenhang ist nicht wirklich von Glauben die Rede im Verhältnis zu Gott, sondern von Vertrauenswürdigkeit. Bist du vertrauenswürdig? Wenn man dir die Hände schüttelt, muss man dann nachzählen, ob noch alle Finger da sind. Ich kenne vertrauenswürdige Leute. Absolut. Denen würde ich den Schlüssel zu meinem Haus geben. Aber ich kenne auch andere, wo ich mir nicht ganz so sicher bin. Was bist du? Sanftmut. Sanftmut ist ganz einfach ist Friedfertigkeit. Selig sind die Sanftmütigen. Ne? Sie werden die Welt erben und so. Sanftmut ist einfach eine Friedfertigkeit. Amen. Und Enthaltsamkeit steht jetzt bei dir hier. Eine bessere Übersetzung wäre vielleicht Selbstdisziplin. Das griechische Wort ist Egokrateia. Ego bedeutet ich und Kratein bedeutet herrschen. Die Herrschaft übers Ich, die Disziplin des Selbst. Ein kostbarer Besitz. Der kostbarste Besitz, den du möglicherweise hast, neben dem Glauben und deinem Verhältnis zu Gott, ist deine Selbstdisziplin. Danke für das geflüsterte Amen da hinten. Bruder, du wandelst auf dem richtigen Weg. Amen. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Weißt du, gegen die gibt es kein Gesetz. Da gibt es kein Verbot dagegen. Da musst du dich nicht fragen, Mensch, passt es jetzt? Ist es Gott jetzt recht oder so? Wenn du in diesen Dingen lebst, dann bist du in Ordnung mit Gott und musst dir keine Gedanken machen. Die aber dem Christus Jesus angehören, die haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Und lasst uns nicht nach eitler Ehre, eigentlich nach leerer Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Weißt du, das gibt's ja. Die Situation, du hast irgendwie was Gutes erlebt, du hast einen Sieg errungen, und dann erzählst du das. Und der, mit dem du dich unterhältst, der sagt zu dir, das ist ja gar nichts. Meinem Opa ist 1972 dasselbe passiert, nur in grün und viel besser. Kennt ihr vielleicht, ja? Dieses Übertrumpfen und so, das ist nicht notwendig. Du willst, dass Gott irgendwie dich anlächelt und Gott Wind hineinbläst in dein Segel und Reklame für dich macht und nicht du selber. Und naja, und so funktioniert das halt. Amen. Junge, Junge, jetzt haben wir das genauer angeschaut, aber auch nicht schlecht. Amen. Lass mir jetzt nur ein paar wichtige und gute Beispiele bringen in meinen Augen. Also Werke des Fleisches verhindern Gebetserhörungen. Und Werke von der Frucht des Geistes motiviert, die gefallen Gott, das legt er dir als Liebe aus und dann tut sich was. Dann plötzlich passieren dir gute Dinge, ohne dass du irgendwie groß drum gebeten hast. Türen öffnen sich irgendwie von selber. Leute sind freundlich gegenüber dir gegenüber und tun gute Dinge für dich einfach so, ohne dass du dich groß drum bemühen hast müssen. Lass mich ganz kurz auf den barmherzigen Samariter eingehen. Der ist nämlich genau in derselben Liga. Wir sind da in Lukas Kapitel 10. Ein Mann, ein Schriftgelehrter, kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus sagt, wie liest du im Gesetz? Und dann sagt der Mann genau das Richtige. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, ja, mit all deinem, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, bingo, das ist genau richtig. Tu das und du wirst leben. In anderen Worten, lieb, wandel in Liebe und es wird was mit dir. Und dann sagt dieser Mann, ja, aber erklär das mal genauer. Wer ist mein Nächster? Und dann fängt Jesus mit einem Gleichnis an, das wunderbar ist. Er sagt, ein Mann, der ging von Jericho nach Jerusalem und er fiel unter die Räuber. Dort gab es also tatsächlich wirklich Räuber, das ist historisch. Und die verprügeln ihn. Und die ziehen ihn aus, die nehmen seine Klamotten auch noch mit. Und dann hauen sie ihn halb tot. Und da liegt er dann. Und es kommt ein Priester und als der sieht, ach, da liegt einer, schaut er auf die Uhr und denkt sich, ich muss jetzt ganz schnell zum Gottesdienst und dann geht er auf der anderen Straßenseite an dem vorbei. Kurz darauf kommt ein Levit an. Ein Levit ist also ein jüdischer Rechtsanwalt, der genau weiß, was richtig und falsch ist. Genau weiß, was man darf und nicht. Der über Notwehr und Nothilfe und diese Sachen genau Bescheid weiß. Aber der geht auch auf der anderen Seite vorbei und lässt den Mann liegen. Er hat jetzt auch keine Zeit. Muss zu einem teuren Mandanten vielleicht. Und dann kommt ein Samariter an. Ein Samariter ist einer, der die Juden nicht leiden konnte. Und die Juden konnten die Samariter nicht leiden. Aber dieser Samariter, der sieht, dass da ein Jude liegt, ihm geht trotzdem das Herz auf. Er wird innerlich bewegt und dann geht er rüber zu diesem Mann. Dann gießt er Wein zur Desinfektion und Öl als Salbe auf seine Wunden. Dann setzt er ihn auf sein Tier und dann bringt er ihn in die Herberge. Krankenhäuser in unserem Sinn gab es damals nicht. Und dann sagt er zum Wirt, hier hast du 2 Denare, du, das ist ordentlich Geld, das sind 2 Tageslöhne. Und er sagt, du kümmere dich um ihn und ich will dir bezahlen, was ich schuldig bin, wenn ich wiederkomme. Und dann geht er weiter. Der Mann kümmert sich jetzt nicht ständig, dieser Samariter kümmert sich jetzt nicht ständig um diesen Mann, sondern der delegiert es. Und dann geht er weiter seinem Geschäft nach. Aber er hilft. Er sucht nicht auf der Welt, wem er helfen kann, sondern er findet jemanden auf dem Weg, auf seinem Lebensweg liegen. Schau, du musst Folgendes wissen. Wenn du in echte Schwierigkeiten kommst, wenn plötzlich irgendwie die Welt über dir zusammenbricht, wenn alle dich schlecht machen, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Dann merkst du, wer wirklich deine Freunde sind und wer nicht deine Freunde sind. Leute, von denen du dachtest, die werden hundertprozentig sich auf meine Seite stellen, von denen siehst du und hörst du nichts. Andere, die sagen, vertragt euch und tun so, als ob ihr irgendwie hier beide schuld wärt, dabei wirst du angegriffen, aber die stellen einfach Äquidistanz her, ja, und wollen sich auf keine Seite stellen. Und dann plötzlich tauchen andere auf, von denen du es nicht erwartet hättest. Leute, die vielleicht eher bisher am Rand standen, von deinem Bekanntenkreis, die erkennen, hey, hier passiert was Böses, hier muss ich helfen. Die kommen und helfen dir. Und vielleicht sind es sogar Leute, die dich eigentlich überhaupt nicht mögen oder du sie nicht magst. Aber die kommen und helfen dir. Die sind gut, die erkennen, das ist eine Notsituation, der Mann braucht jetzt oder diese Frau braucht jetzt Hilfe, helfe ich jetzt. Es gehört sich einfach. Warum? Weil sich das einfach so gehört. Denen helfe ich jetzt. Basta. Nach sowas sucht der Herr. Das findet er gut. So war der Samariter. Und Jesus sagt, schaut, nicht nur die Juden können gerettet werden, sondern auch die, die so in Liebe wandeln. Denn schau, dieses Werk der Liebe, das legt Gott offensichtlich diesen Leuten als Glauben aus. Und dann werden die Kräfte Gottes freigesetzt in deren Leben. Und dann bringt der Herr Verkündiger in das Leben dieser Leute und dann werden die auch gerettet. So wie Cornelius zum Beispiel, auf den wir immer wieder zurückkommen. Der hat Gutes getan, hat in Liebe gewandelt, hat gebetet, hat Almosen gegeben, hat sogar gefastet ab und zu. Und Gott hat Himmel und Erde bewegt, um diesen Mann ins Reich Gottes hineinzubringen. Ein Engel ist ihm erschienen und hat gesagt, lass den nun den Prediger holen. Petrus in dem Fall. Der hat Worte des Lebens für dich. Petrus kam, der Mann wurde gerettet, hat sich bekehrt, ist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und preist dem Herrn. Die Unwahrscheinlichen, die Unbeliebten sind auch gerettet worden und hineingerettet worden ins Reich Gottes. Halleluja. Volksgruppen, die du nicht leiden kannst, auf denen ruht das Auge Gottes und er arbeitet daran, auch die in sein Reich hineinzuziehen. Und er will vielleicht sogar dich benutzen. Amen. Ich denke, wir machen nächste Woche weiter. Wenn du das Bedürfnis nach Veränderung in deinem Leben hast, nach Befreiung, nach Heilung, nach Zuwendung, nach Gottes Kräften in deinem Leben, dann lade Jesus in dein Leben ein, denn er ist die Tür zu Gott. Es gibt keine andere außer ihn. Ich gebe dir die Gelegenheit, ihn jetzt in dein Leben einzuladen und mit ihm zu gehen. Bet einfach mit. Mach die Augen zu und wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Siehst du? Und jetzt tu irgendjemandem was Gutes und dann schau, was passiert. Amen. Gottes Segen.